ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Es wären es Leute an einem Tag, an dem wir uns im Programm mit dem Thema Pflege beschäftigen. Sich kümmern um Menschen, die alt oder krank sind, das hat auch mein heutiger Gast getan. Schönen guten Morgen, Volker Kitz.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben Ihren dementen Vater bis zum Tod begleitet. Wenn Sie die Zeit der intensiven Pflege mit drei Worten beschreiben könnten oder würden, welche wären das? Was ist so markant gewesen?
Überraschend, schwierig und auch schön in Teilen.
Sie hatten unter anderem ein Buch über Konzentration geschrieben und darüber, dass wir heutzutage viel zu oft, viel zu schnell abgelenkt sind. Und dann sollte es ein Buch über Erinnerung werden. Und was wurde daraus?
Ja, es sollte schon auch ein Buch über meinen Vater werden. Mhm. Also es ist so, ich kann vielleicht vorweg sagen, meine Mutter ist vor 20 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben. Und da merke ich erst, wie 20 Jahre später ich eigentlich anfange, das zu verarbeiten. Und mein Vater hat dann als Witwer gelebt und hat Zeichen einer Demenz gezeigt. Und da habe ich den umgekehrten Weg gewählt. Ich habe das Schreiben direkt angefangen oder relativ bald als Verarbeitungsprozess. Und es sollte ursprünglich ein Buch über Erinnerung werden, an der Geschichte des Vaters erzählt. Und die Geschichte hat sich im Verlauf des Schreibens aber immer weiter zugespitzt, sodass ich gemerkt habe, du kannst jetzt nicht ernsthaft so tun, als würde beim Schreiben das, was dich am meisten interessiert, als wäre das, wie funktioniert die menschliche Erinnerung. Und das würde mir auch niemand abnehmen, der das Buch liest. Und so hat sich der Schwerpunkt verschoben und es ist jetzt eine Beziehungsgeschichte geworden, eine Vater-Sohn-Geschichte. Und das Thema ist jetzt eher familiäre Verantwortung. Das Thema Erinnerung kommt so als strukturierendes Metathema in dem Buch noch vor, aber es ist nicht mehr der Schwerpunkt.
Reden wir auch später noch drüber, über das Thema Erinnerung. Der Titel des Buches ist Alte Eltern über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt. Und Sie haben gerade schon gesagt, der Beginn des Buchs, der war Ihnen ganz wichtig, dass Sie das sozusagen begleitend machen, für sich auch.
Ja. Ich habe irgendwann, als ich gemerkt habe oder geahnt habe, was passiert, habe ich mit dem Schreiben angefangen. Und nun ist es ja bei einem Schriftsteller, wenn man sein Geld mit dem Schreiben verdient, dann schreibt man niemals einfach so was auf, sondern schon immer mit dem Bewusstsein, dass das ist eigentlich was man auch mal veröffentlichen möchte oder könnte. Aber das war noch so ein ganz vager Prozess. Und erst im Laufe der Zeit, am Anfang steht ja noch kein Kapitel, es steht noch keine rote Linie. Und dann formt sich das alles und dann merkt man auch selbst, aha, das gehört zusammen, das ist ein Thema oder auch Dinge, die man dann streicht. Dann denkt man, das war vielleicht gar nicht so wichtig in der Geschichte. Und so verarbeitet man das Geschehen, indem man es aufschreibt und strukturiert.
Das Vater-Sohn-Verhältnis, den dementen Vater begleiten, persönlicher geht's ja eigentlich gar nicht. Ihnen ist auch wichtig gewesen, das mit Ihrem Vater abzustimmen. Wann haben Sie das gemacht und wie?
Ich habe meinen Vater gefragt. Da war er schon, also wir haben ihn sehr lange in seinem Haus, das ist in Südhessen, leben lassen, alleine noch, weil er das wollte, bis es wirklich gar nicht mehr ging. Und dann habe ich ihn nach Berlin zu mir in die Nähe geholt, um die Ecke in ein Pflegeheim, wo wir uns alle ein, zwei Tage gesehen haben. Und da war er schon und da habe ich ihn gefragt. Ich habe gesagt, ich möchte ein Buch schreiben, da soll es um Familie gehen, um Erinnerung und auch um dich. Wie findest du das? Und dann hat er mich sehr wach angeschaut, mit ganz großen Augen, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen hatte, und hat gesagt, das finde ich gut, das interessiert bestimmt die Leute. Also, gute Idee. Und dann hat er noch so überlegt und den Kopf so hin und her gewiegt und dann hat er noch einen wichtigen Satz nachgeschoben. Es darf aber nicht zu persönlich sein, sonst interessiert es die Leute wieder nicht mehr. Sodass ich grundsätzlich die Erlaubnis hatte. Ich musste aber ständig abwägen, was ist persönlich und was zu persönlich. Und ich habe das Kriterium genommen, was er gesagt hat. Also wenn was so individuell ist, dass Leute sagen, das hat mit meinem Leben gar nichts zu tun, das interessiert mich nicht, dann lasse ich es raus. Aber im Verlauf des Schreibens, ich habe auch recherchiert viel, habe ich festgestellt, dass selbst Dinge, bei denen ich gedacht habe, das passiert wirklich nur uns, die passieren jeden Tag Tausenden von Menschen. Und deswegen galt dieses Kriterium nicht, dass niemand sich darin wiedererkennt. Und die Latte, wie persönlich darf es sein, ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und es ist jetzt ein enorm persönliches Buch geworden. Aber es ist so, das Buch ist jetzt so vor 2,5 Monaten erschienen. Und mir schreiben schon seit einer ganzen Weile Leute, manche rufen mich sogar an. Und die sagen mir, wenn ich ihre Geschichte lese, dann habe ich den Eindruck, sie haben meine Geschichte geschrieben. Und wenn man sowas hört als Schriftsteller, dass jemand bei so einer sehr persönlichen Geschichte sagt, das ist meine Geschichte, dann ist das ein berührender Moment auch für sie als Schriftsteller. Und da muss ich mich dann auch erstmal setzen, weil das zeigt, dass so eine sehr persönliche Geschichte doch sehr universelle Themen anstößt oder berührt.
Kann ich Ihnen genau so auch sagen, dass ich auch Punkte entdeckt habe, die mir auch durchaus bekannt vorkommen. Wenn Ihr Vater das Buch so sehen würde, wie es jetzt auf dem Tisch liegt bei uns hier auch, wäre er damit zufrieden? Hätte er es gemocht?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, nach seinen Maßstäben ist es jetzt fast ein bisschen zu persönlich geworden, aber es ist eine persönliche Geschichte. Und ich habe irgendwann gemerkt, entweder du erzählst sie persönlich oder du lässt es. Denn so ein allgemeines, mal sagen, Sachbuch über Demenz, das gibt's schon genug. Oder da findet man im Internet was. Es geht um die persönliche Geschichte. Ich glaube, dass er es am Ende gemocht hätte, weil ihm, ich glaube, ihm hätte der Schreibstil gefallen und auch so die Art der Verarbeitung hätte ihm gefallen. Das rede ich mir zumindest so ein, aber ich kann es nicht mehr wissen jetzt.
Die Bedeutung von Erinnerungen in unserem Leben waren der Anfang für SWR1 Leutegast Volker Kitzer, ein Buch Alte Eltern zu schreiben mit der Hauptperson Ihres Vaters. Zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Wie wichtig sind Erinnerungen eigentlich? Müssten wir die mehr pflegen?
Mir ist vor allem, als ich das Thema ein bisschen recherchiert habe, also als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, waren wir schon mittendrin in der Geschichte. Da hatte mein Vater überraschend schon Pflegegrad 3 bekommen. Die ersten Anzeichen hatten wir übersehen. Und so war am Anfang des Textes, suche ich erstmal nach dem Anfang. Ich frage mich, wie hat die Geschichte angefangen? Weil ich immer gedacht habe, wenn ich weiß, wie es angefangen hat, dann kann ich es anhalten oder aufhalten. Und vor allem wollte ich wissen, was haben wir übersehen? Und deswegen habe ich mich mit der Erinnerung beschäftigt und ich habe dann was Interessantes rausgefunden, was mir sehr geholfen hat, zu verstehen, warum mein Vater viele Dinge nicht mehr konnte. Denn das war das, worauf ich nicht vorbereitet war. Man denkt ja oft so, ach, Demenz, das heißt, der Papa vergisst ein paar Sachen. Er weiß Namen nicht mehr, weiß vielleicht nicht mehr, ob heute Weihnachten ist oder so, alles so liebenswert. Aber das ist mir zu niedlich. Das wird der Tragik der Situation nicht gerecht. Dass Demenz am Ende bedeutet, dass jemand einen Löffel nicht mehr zum Mund führen kann, weil er ihn kurz vorher immer umdreht. Dass jemand eine Türklinke nicht mehr bedienen kann. Oder mein Vater konnte sich auch nicht mehr auf den Stuhl setzen. Und das hatte keine körperlichen Gründe. Mein Vater war körperlich topfit. Wir sind noch 2 Stunden kurz vor seinem Tod durch Berlin marschiert. Es war nur der Kopf, der das Konzept nicht mehr kannte. Und mein Vater, als er noch zu Hause lebte, hat er das Haus irgendwann nicht mehr verlassen, weil er das Haustürschloss nicht mehr bedienen konnte. Wir wollten es ihm zeigen und er stand daneben und hat gesagt, wer hat sich so etwas Kompliziertes ausgedacht?
Schlüssel und Schloss.
Ja, Schlüssel und Schloss. Und da war er in seinem Haus gefangen. Und da dachte ich, das kann doch alles nicht wahr sein. Dass man so Dinge, die man so Grundhandlungen des Lebens plötzlich nicht mehr kann. Und da habe ich recherchiert und da habe ich was Interessantes herausgefunden, wie wichtig die Erinnerung für die Bewältigung des Alltags ist. Wir brauchen die Erinnerung nämlich auch, um unsere Zukunft zu planen. Also ich kann eine Tür nur aufschließen und zuschließen, weil ich mich daran erinnere, wie ich das schon mal gemacht habe und weil ich von mir ein Bild in der Zukunft erzeuge, was ist, wenn ich den Schlüssel ins Schloss gesteckt habe und rumgedreht habe. Was passiert dann? Und dann kann ich rückwärts planen und diese Schritte planen. Und wenn diese Erinnerung nicht mehr da ist, dann kann ich auch keine Zukunft mehr planen. Und das war für mich so ein Punkt der Einsicht, wo ich gemerkt habe, okay, das verstehe ich. Er kann es wirklich nicht mehr. Und ab da hat sich bei mir viel verändert, wie ich mit ihm umgegangen bin.
Sie haben eben gesagt, Sie haben vielleicht ein paar Punkte anfangs, also um den Anfängen auf den Grund zu gehen, übersehen. In Ihren Erinnerungen, was waren das für Punkte, die Sie übersehen haben bei Ihrem Vater?
Ja, ich sage jetzt mal übersehen in Anführungszeichen. Vielleicht wollten wir die auch nicht sehen, mein Bruder und ich und auch unser Vater. Denn das hat natürlich keiner gern. Also es fing eben so an, dass das ganze Haus, unser Vater wohnte anfänglich eben noch alleine im Familienhaus als Witwer und irgendwann war das ganze Haus übersät mit Zetteln. Er hat sich auf Zetteln alles aufgeschrieben und er war sehr kompliziert. Er hat ganz oft nachgefragt, einfache Dinge nochmal, wie das geht. Und er hat sich irgendwann auch seinen gesamten Tagesablauf notiert. Er schrieb also dann auf den Zettel, wann er morgens auf die Toilette gegangen ist, wann er welche Tabletten genommen hat, wann vielleicht ein Anruf kam. Und das fanden wir skurril, mhm. aber letztlich hat es ihm geholfen, den Alltag noch zu bewältigen. Und es war dann irgendwann der Hausarzt, der mich anrief im Urlaub auf dem Handy und hat gesagt, Sie müssen sich was überlegen, das geht mit Ihrem Vater so nicht mehr weiter. Denn er kam auch mit den Zetteln zum Arzt und hat sich buchstäblich daran festgeklammert, um seinen Alltag noch zu meistern.
Weil Sie eine Struktur
ja,
haben.
Ja, genau. Und da hat der Arzt gesagt, das ist nicht normal. Und da stimmt was nicht. Und ich überweise Ihren Vater zum Neurologen. Und das hat der Vater natürlich gar nicht gerne gehört. Also ich auch nicht. Ich dachte, was erlaubt sich der Arzt? Mhm. Besser hätte mal die Blutwerte kontrolliert. Die waren nämlich schlechter geworden. Und dann dachten wir, na, das liegt an den Blutwerten. Muss er nur ein bisschen Medikamente nehmen. Und der Vater war natürlich auch empört, hat gesagt, das ist doch normal. Mal was vergessen. Wenn man älter wird, wem geht das nicht so? Und diesen Zettel mit der Telefonnummer des Neurologen hat er in eine Kiste gelegt. Und das Haus war nicht nur voller Zettel, sondern auch voller Kisten. In die Kisten hat der Vater alles einfach reingetan, was er für bewahrenswert fand, mit dem er aber nichts Konkretes mehr anzufangen wusste. Und nach wurde das fast alles. Also da lagen ausrangierte Rasierköpfe drin, sorgfältig hat er das Datum draufgeschrieben, wann die ausrangiert wurden, in Klarsichttüten verpackt. Da lagen Kassenzettel vom Einkauf in der Metzgerei von vor 2, 3, 4 Jahren noch drin. Aber auch wichtige Dinge wie Rechnungen, Mahnungen, ungeöffnete Post. Und mein Bruder und ich, wir waren regelmäßig zu Besuch am Wochenende, dann haben wir das ganze Haus nach Kisten durchforstet und die Kisten nach den Inhalten haben Post geöffnet, Rechnungen bezahlt und es gab ständig neue Verstecke. Der Vater wollte das aber nicht. Er war böse, wenn er gesehen hat, dass wir was gemacht haben. Denn er hat gesagt, ich kann das doch alles alleine, sodass wir das heimlich machen mussten, wie die Heinzelmännchen. Also wenn der Vater beim Essen saß oder vom Fernseher, dann haben wir heimlich, sind wir geduckt unterm Fenster draußen vorbeigelaufen, durch den Hintereingang, haben Altpapier rausgebracht, haben Rechnungen bezahlt. Und so ging das eine ganze Weile.
Welches Verhältnis hatten Sie zu Ihrem Vater, bevor Sie sich intensiv später, als er älter war, gekümmert haben oder kümmern mussten? Was war das für ein Verhältnis, was Sie früher hatten?
Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Mein Vater, er war ein ruhiger, verschlossener Mensch, so wie er ist Jahrgang 1943, so wie Väter aus dieser Generation, denke ich, oft sind. Sein eigener Vater war ein Spätheimkehrer aus dem Krieg. Er hat ihn erst mit 10 Jahren kennengelernt. In der Familie wurde dann nicht viel gesprochen, das Kriegstrauma und sowas setzt sich fort. Aber mein Vater war, trotz seiner Verschlossenheit, war er sehr hilfsbereit und mitfühlend. Und er hätte mich, glaube ich, nie im Stich gelassen, wenn ich Hilfe brauche. Und das habe ich auch versucht, dann so zu machen.
An welchen Punkten haben Sie das gemerkt? Also diese Fürsorge, wahrscheinlich würde man sagen, klassische elterliche Fürsorge, aber das sind ja ein paar Punkte, an denen man es festmachen kann.
Ja, also das Mitgefühl meines Vaters, das hat sich bei so ganz einfachen Sachen gezeigt. Also wenn jemand im Raum sich wehgetan hat, weil er sich angestoßen hat, hat mein Vater Aua gesagt, weil er den Schmerz mitgefühlt hat. Und man hat gemerkt, dass er wusste, in welcher Situation andere womöglich waren. Also wenn ich irgendein Problem hatte, wenn es mir schlecht ging, ich habe ja dann Jura studiert, wie er auch, was ihm natürlich gefallen hat. Und er wusste dann, wie schwer das ist, wenn man mitten im Examen steckt und welche psychischen Strapazen das sind. Da ruft er an, damals war ich natürlich schon ausgezogen, habe in Köln gewohnt, hat er angerufen, ich setze mich jetzt in den Zug und komme zu dir und helfe dir, solange du mich brauchst. Mhm. Das habe ich natürlich nicht angenommen. Aber alleine das Angebot, das ist doch schön. Und ich erinnere mich auch noch an eine Geschichte. Ich wollte, da war ich glaube ich 8 Jahre alt, da wollte ich ein Haus bauen. Im Garten meiner Eltern wollte ich ein eigenes Haus aus Steinen bauen, weil ich selbstständig wohnen wollte. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, wie macht man das? Und da hat er gesagt, da brauchst du eine Baugenehmigung. Und da habe ich gesagt, wie bekomme ich die denn? Und da hat er gesagt, da musst du einen Plan zeichnen, wie das Haus aussehen soll. Dann habe ich mich also mit 8 Jahren hingesetzt, habe einen Plan von meinem Haus aufgemalt. Und mein Vater hat gesagt, er schickt das ans Bauamt. Mhm. Und ein paar Tage später lag ein Brief für mich im Briefkasten. Und da hat der Sachbearbeiter vom Bauamt mir geschrieben, dass er den Antrag bekommen hat und wohlwollend geprüft. Und dass er ihn leider ablehnen muss, weil auf dem Grundstück schon ein Haus steht und es stünde auch zu nah an der Grenze zum Nachbarn und schreibt, wir hoffen, Sie sind nicht zu sehr enttäuscht. Ich habe mich damals sehr ernst genommen gefühlt mit 8 Jahren und viele Jahre später habe ich bei uns an der Schreibmaschine meines Vaters so Durchschlagpapier gesehen, wie man das früher benutzt hat. Und da ist dieser Brief durchgeschieden und ich habe gemerkt, mein Vater hat diesen Brief des Bauamts an mich selbst geschrieben und mit Durchschlagpapier, damit so ein bisschen verwaschener aussieht und ich das nicht merke, wie so ein Behördenschreiben damals aussah. Also das zeigt, als ich 8 Jahre alt war, ist er in meine Welt gekommen, um mich ernst zu nehmen.
Und hat ihren Wunsch nicht einfach abgetan?
Er hat nicht einfach gesagt, du bist ein Kind, du kannst kein Haus bauen. Und wer so eine Geschichte erlebt, natürlich später dann, als mein Vater in seine Welt abgeglitten ist, habe ich mir Mühe gegeben, mich in seine Welt zu begeben und nicht einfach zu sagen, du bist krank, das stimmt nicht, was du dir vorstellst.
Es gab aber auch normale Vater-Sohn-Konflikte, Sie hatten schon angesprochen, Sie sind eigentlich Jurist, aber aus Leidenschaft, und da stelle ich ihn einfach mal, Schriftsteller.
Ja.
Und damit hatte er ein Problem?
Ich wollte schon immer schreiben. Und dafür hatte mein Vater gar kein Verständnis. Nicht, weil er das irgendwie schlecht fand, sondern weil er gar keine Vorstellung dafür hatte. Also er konnte sich gar nicht vorstellen, dass es andere Berufe gibt als den eigenen. Meine Mutter fand das auch nicht toll. Und das schmerzt schon sehr, wenn Eltern das gar nicht sich vorstellen können und natürlich auch nicht dann schätzen, was das Kind macht. Das war damals, hat mich das sehr verletzt und auch gestört. Und ich habe mich dann gewundert, und da sind wir wieder beim Thema, wie funktioniert Erinnerung. Als dann mein Vater meine Hilfe brauchte und ich mich um ihn gekümmert habe, das sind so diese Dinge, über die ich mich geärgert habe, unsere Konflikte, dass er auch oft recht geistesabwesend war bei der Arbeit. Es war mal, also wenn er von der Arbeit kam, es war auch schwer, manchmal ihn zu erreichen. Das hat meine Erinnerung ganz klein gemacht. Also im Rückblick sind mir hauptsächlich die guten Erinnerungen geblieben, die Szenen. Und ich glaube, das hat mein Gedächtnis gemacht, um mir dann wirklich die Kraft und Energie zu geben, um mich um ihn zu kümmern. Hat es das Scheinwerferlicht auf die guten gemeinsamen Erinnerungen gelegt.
Wenn die Erinnerung nachlässt und die einfachsten Dinge, wie schon eben beschrieben, im Leben nicht mehr so ohne weiteres klappen, dann beschreiben Sie das, dann einige beschreiben es gerne immer so, dass dieses Verhältnis Eltern-Kind auf den Kopf gestellt wird. Das ist es aber nicht.
Nein.
Das ist zu niedlich.
Das ist zu niedlich. Also zum einen verniedlicht es das, weil Kinder ja immer nach vorne gerichtet sind, die lernen. Während die Demenz eine Entwicklung zurück ist. Das wird immer weniger und selten mehr. Und es war auch aber nicht so, dass mein Vater aus seiner Sicht, glaube ich, zum Kind wurde, sondern er ist immer der fürsorgliche Vater geblieben. Also er hat mich gefragt, wo übernachtest du? Er wollte mir sein Bett anbieten, dann in seinem Pflegezimmer. Und dann hat er gesagt, aber wo schlaf ich dann? Der Boden ist zu hart. Und einmal hat er gestrahlt, da kam ich rein, da hat er gesagt, ich habe eine Idee. Wir nehmen eine Schere und schneiden alles einmal durch. Das Bett, den Tisch, den Stuhl, die Decke, dann reicht es für uns beide. Und das hat sich jetzt gerade gejährt. Das war der Tag nach St. Martin und wir hatten am Abend vorher, waren wir draußen und hatten den St. Martinsumzug gesehen. Der St. Martin hat seinen Mantel mit dem Schwert geteilt und das hat ihn offenbar inspiriert zu denken, das machen wir genauso.
Also das ist dann der kindliche Ansatz zwar, ja, aber trotzdem die elterliche Fürsorge.
Genau, der kindliche Lösungsansatz, aber er ist der fürsorgliche Vater geblieben, der dem Sohn ein Bett bieten wollte.
Die Demenz hat das Verhältnis zu ihrem Vater definitiv verändert. Hat es das Verhältnis strapaziert?
Das Verhältnis eigentlich nicht. Nee, unser Verhältnis ist immer eigentlich mehr oder weniger so geblieben, wie es war. Es war gut. Aber wie gesagt, der Vater war auch verschlossen. Er war kein sehr emotionaler Mensch. Und das ist eigentlich auch so geblieben. Was mich stark belastet hat, war natürlich die Krankheit selbst und die Symptome der Krankheit. Damit hatte ich in der Form nicht gerechnet. Das hat aber nichts mit dem Verhältnis unbedingt zu tun.
Aber man lernt ja den Vater dann nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Auch Punkte, sie wurden ja schon beschrieben, die man eben so nicht erwartet hat. Und was ist das denn dann? Geht dann da auch eine Enttäuschung mit einher? Also dass man sagt, ach Mann, also das war doch mal ganz anders.
Ja, das war das, was ich am Anfang schon angedeutet habe, dass man nicht versteht, das kann doch nicht sein, dass das jetzt plötzlich nicht mehr geht. Und dann waren aber auch noch viel, viel krassere Dinge, die ich mir wirklich nicht vorgestellt habe. Also wir hatten sein Pflegezimmer ja schön eingerichtet und Sachen, die wir mitgebracht haben. Und nach musste ich alles abholen. Die Pflegerinnen haben mich angerufen. Erst den Teppich, weil er drüber gestolpert ist. Dann die Tischdecke, weil er sie mit Samtgeschirr vom Tisch gezogen hat. Die Stehlampe, weil er sie mit ins Bett genommen hat und umarmt hat. Die Topfpflanze, weil er die Erde gegessen hat. Und am Schluss hat er den Fernseher zertrümmert. Und dann war am Ende das Pflegezimmer leer und karg. Und das war ein echtes Pflegezimmer. Und das hat mir sehr wehgetan. Und das waren eben auch einfach Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Sie bekommen einen Anruf, können Sie die Pflanze abholen, Ihr Vater isst die Erde. Oder er wurde nachts, hieß es letzte Nacht, war er auf einer anderen Etage. Da hat er einer anderen Bewohnerin das Essen weggegessen. Und da denkt man, um Himmels Willen. Ich habe dann immer nur gesagt, das tut mir leid. Und dann haben die Pflegerinnen aber was Schönes gesagt. Sie haben gesagt, das braucht Ihnen nicht leid zu tun. So sind alle hier. Deswegen sind sie hier. Und mir hat das sehr geholfen, zu sehen, dass wir nicht alleine waren, so verrückt und individuell diese Geschichte klingt. Und das war auch der Grund, warum ich diesen Text, dieses Buch, dieses so persönliche Buch dann veröffentlicht habe, weil ich glaube, es hilft, mir zumindest hat es immer geholfen zu hören, ich bin nicht der Einzige, dem sowas passiert, so persönlich das auch scheint.
Wut, Verzweiflung gab es bei Ihnen?
Ach, Wut eigentlich weniger. Es gab am Anfang Ungeduld mit dem Vater. Das beschreibe ich auch in dem Buch. Dann verliert man manchmal die Geduld und dann bin ich immer noch eine Stunde geblieben, weil ich nicht wollte, dass er eine Verstimmung spürt. Und Verzweiflung schon. Verzweiflung gab es ganz viel. Eben dieses, sie kommen alle zwei Tage hin und jeden Tag eine andere Geschichte, was letzte Nacht wieder passiert ist. Damit hatte ich nicht gerechnet und darauf war ich auch nicht vorbereitet. Denn ich finde, viele Demenzerzählungen, gerade auch Filme, die wir haben, die sind zu schön, zu lustig.
Da ist so diese
Situationskomik.
Form.
Es gibt so lustige Gespräche. Und natürlich hat auch mein Vater, mit meinem Vater hatte ich auch Situationskomik, lustige Gespräche. Aber wenn man nur darauf den Fokus legt, dann wird das aus meiner Sicht der Tragik, der Krankheit und der Geschichte nicht gerecht. Und deswegen wollte ich ein Buch schreiben, das wirklich ungeschönt auch die harten Momente schildert. Und die komischen kommen auch vor, ohne dass ich bewusst versucht habe, das lustig zu schreiben. Mir haben aber jetzt viele Leute gesagt, in dem Buch sind ja auch viele lustige Stellen. Dann frage ich immer, aber wo denn bitte? Und ich glaube, das kommt dadurch, dass ich letztlich mit einer trockenen Nüchternheit, wie sie mein Vater auch hatte, diese Szenen geschildert habe. Und manchmal ist da eine Situationskomik drin.
Seine eigenen Eltern teilweise hilflos erleben, weil sie wegen ihrer Demenz, wegen einer Erkrankung eben nicht mehr die gleichen Menschen sind. Das hat SWR1-Leutegast Volker Kitz mit seinem Vater erlebt. Gab es so etwas wie anfängliche Scham bei Ihnen? Also sich das auch einzugestehen oder bei Ihrem Vater?
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir aber erst rückblickend bewusst geworden. Also, dass wir das alles nicht wahrhaben wollten und unser Vater hat eben in unserem Heimatort gewohnt, das ein sehr kleiner Ort war, wo jeder jeden kennt. Und da ist das sehr schambehaftet. Also sowas Wichtiges wie die Erinnerung, die Funktionsfähigkeit des Gehirns zu verlieren, das wollte er nicht wahrhaben, denke ich. Und da gibt's auch Untersuchungen, die ich erst viel später gefunden habe, dass das ein großes Problem natürlich ist.
Das heißt, Sie sind dann auch angesprochen worden von Menschen aus diesem Ort, was ist los mit dem Vater, dass man sich Sorgen gemacht hat?
Wenn mein Bruder und ich zu Besuch waren, dann sind wir manchmal schon auf der Straße, hat sich jemand sorgenvoll uns gefragt, kommt er denn noch zurecht? Und natürlich zurecht. Und wenn mein Vater das mitbekommen hat, dann hat er gelacht. Ach, die Leute fragen alle, ob ich noch zurechtkomme, ob ich eine Hilfe habe. Was wollen die denn? Für ihn gab es kein Problem.
Das ist ja, glaube ich, auch so der erste große Schritt, sich das einzugestehen oder als Angehöriger zu akzeptieren. Mein Vater, meine Eltern sind krank und brauchen Hilfe, oder?
Ja, wenn das einmal feststeht, dann ändert das natürlich einiges. Aber der Weg dahin, bis das feststeht, der ist eben, da wirkt die Scham schon, denke ich, dass man das verdrängt. Und das andere, was natürlich in Richtung Verdrängung wirkt, ist, dass man auch all das, was dann auf einem zukommt, nicht so wahrhaben möchte, natürlich.
Sie sprechen in Ihrem Buch Alte Eltern ganz am Anfang von Leugnungsphase und Verteidigungskraft.
Ja.
Was meinen Sie damit genau?
Ja, diese Leugnungsphase, dass man es nicht wahrhaben will, da kann ich heute im Rückblick nur staunen, wie stark die doch war und welche Kraft die hatte, bis man das dann einfach mal akzeptiert hat. Letztlich, mein Vater hat die Symptome der Demenz entwickelt, es hat sich immer weiter zugespitzt, er konnte dann viele Dinge nicht mehr. Er ist im Verlauf des Schreibprozesses, während ich das Buch geschrieben habe, dann tatsächlich auch gestorben. Und dann kam die Beerdigung und ich wurde gefragt, was soll man über den Vater sagen? Und letztlich ist alles ein relativ normaler Gang der Dinge, wenn Eltern alt werden. Also beim einen ist es eine Demenz, beim anderen eine andere Krankheit, beim dritten nur das Alter. Deswegen, wir haben das Buch ja auch Alte Eltern genannt, weil der Inhalt eigentlich mit Demenz nicht zwingend was zu tun hat. Viele Dinge erkennt man sonst wieder. Also eigentlich ein normaler Gang der Dinge. Trotzdem kam alles für mich ganz überraschend. Oder für meinen Bruder auch. Und das ist, weil man es zu lange die Augen verschließt vor den Dingen. Selbst der Tod. Unser Vater ist dann trotz allem für uns sehr überraschend gestorben.
Obwohl man eigentlich dachte, man hätte die Zeit, sich dementsprechend darauf vorzubereiten.
Ja.
Gucken wir gleich noch ein bisschen drauf. Ich habe Ihr Buch gerade aufgeschlagen, weil es hat auch ein paar Dialoge in sich, die, wenn ich sie als Fremder, ich kannte Ihren Vater nicht, ich kenne Sie jetzt sozusagen seit Beginn der Sendung, lese, hat das natürlich schon eine gewisse Komik, aber natürlich auch Tragik. Es geht hier um folgenden Dialog. Vater, im Tonfall der Reklamation, heute kein Kuchen, der Sohn, also Sie. Du hast ihn gerade gegessen, hier steht noch der Teller, schau. Der Vater, das Stück war ein Preis, weil ich beim Sport der Beste war. Der Nachmittagskuchen fehlt. Und dann kratzt er die Krümel vom Porzellan. Das zeigt zum einen, wie wichtig anscheinend der Kuchen war.
Ja, der Heißhunger nach Süßem. Also wenn man meinem Vater mit etwas eine Freude machen konnte, dann, dass er möglichst viel Kuchen und Süßes bekommen hat. Und das scheint sehr verbreitet zu sein, das habe ich oft gehört. Und dann zeigt es eben den Erfindungsreichtum, was ihm alles eingefallen ist, um an sein zweites Stück Kuchen zu kommen. Und das ist ein schönes Beispiel, das war eine lustige Situation, die für ihn eine Lösung auch beinhaltet hat. Er hat seine zwei Stücke, er hat dann noch ein zweites Stück bekommen, also es hat funktioniert.
Und wer Lust drauf hat, sie zu erleben mit dem Buch, Volker Kitz ist auf Lesetour momentan mit Alte Eltern. Wo kann man sie heute in den nächsten Tagen antreffen?
Heute Abend bin ich bei einer sehr schönen Veranstaltung in Langenau im Pfleghofsaal. Da gibt es eine Lesung mit Gespräch. Das hat die Buchhandlung Mahr organisiert. Die hat eine ganze Reihe draus gemacht. Bewusst älter werden. Und das ist der Auftakt der Reihe. Und das zeigt ja auch, wie wichtig das Thema älter werden ist. Da freue ich mich sehr drauf, heute Abend in Langenau. Und ansonsten bin ich morgen auch noch in Geislingen.
Sie teilen Ihre Geschichte mit Ihrem Vater, den Sie bis zu seinem Tod durchs Leben begleitet haben und gepflegt haben am Ende auch. Und wir hatten es eben schon davon angerissen, so richtig darauf vorbereiten konnte man sich nicht oder hat man nicht.
Ach, ob man das nicht konnte? Ich denke, ich hätte schon mehr gekonnt. Wir haben es eben ausgeblendet. Ich denke, weil wir es nicht wahrhaben wollten. Also natürlich wollte der Vater nicht wahrhaben, dass er nicht mehr so konnte wie früher. Wer will das schon? Mhm. Aber auch wir, die Söhne. Und ich glaube, wir haben das ausgeblendet, weil wir natürlich auch Sorge hatten davor, was kommt jetzt auf uns zu. Und das ist auch was, also dem widme ich in meinem Buch ein ganzes Kapitel. Wir leben von der Illusion des immer weiter so. Mhm. Wir wissen natürlich, wir sind sterblich und die Dinge sind vergänglich. Aber um den Alltag doch zu meistern, leben wir in einer Illusion des immer weiter so. Das hat der Soziologe Alfred Schütz gesagt. Wir reden uns ein, alles ginge unverändert weiter. Und so meistern wir unser Leben. Und das funktioniert auch gut bis zu dem Punkt, wo wir ganz hart gezeigt bekommen, dass eben nicht alles immer so weitergeht. Und dann sind wir aufgeschmissen. Und ich habe sehr lange gebraucht, um mich zu verabschieden, so von diesen Schablonen der Vergangenheit. Also ich dachte auch oft, ach, wenn der Papa jetzt Medikamente bekommt, dann wird's noch mal so wie vor 2 Jahren. Dann blüht er noch mal richtig auf und er ist zwischendurch auch noch mal aufgeblüht. Und später dachte ich, ach, vielleicht wird's noch mal wie vor 2 Monaten. Und am Ende dachte ich nur noch, vielleicht wird's noch mal wie vor 2 Tagen. Also diese Strecke der Rückkehr, die ich ersehnt habe, ist immer kürzer geworden. Und das Kapitel, in dem ich mich damit befasse, ist das längste, weil es mir so schwer gefallen ist, mich davon zu verabschieden, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, das wird nicht mehr kommen, auch nicht mehr 2 Tage. Es geht jetzt immer nur weiter nach vorne. Und diesen Weg zu finden, dass man die Vergangenheit in sich trägt und wertschätzt, aber gleichzeitig auch Vergangenheit sein lässt, das ist wahnsinnig schwer.
Sie haben gerade schon angedeutet, Sie haben einen Bruder. Haben Sie sich in irgendeiner Weise aufgeteilt? Der Vater anfangs noch im Odenwald, da waren Sie schon in Berlin, dann haben Sie ihn nach Berlin geholt. Wie ging da Ihre Absprache? Was hat das auch mit dem Verhältnis zu Ihrem Bruder gemacht?
Ja, wir haben beide natürlich nicht mehr zu Hause gewohnt. Wir waren beide lange erwachsen und mein Bruder hat aber an einem anderen Ort gewohnt, im südlichen Teil des Landes, und ich in Berlin, sodass schon klar war, wenn den Vater einer holt in seine Nähe, kann das nur einer machen. Und die Wahl ist dann auf mich gefallen, weil ich als Schriftsteller tatsächlich etwas flexibler bin mit der Arbeit, etwas freiere Zeiteinteilung. Ich habe auch keine Kinder, mein Bruder hat eben Familie mit Kind und ich konnte mich etwas flexibler um ihn kümmern. Aber da muss ich dann verabschieden. Ich glaube, das müsste man auch, wenn Geschwister am selben Ort wohnen, von der Vorstellung, man teilt das jetzt 50-50. Ja. Das kann nicht funktionieren. Ich war trotzdem sehr froh, nicht allein zu sein, dass es meinen Bruder gab. Denn wir standen natürlich in regelmäßigem Kontakt und wir haben telefoniert und Dinge besprochen. Und selbst wenn es nur so ist, dass man so eine Rückkopplung bekommt, ist das in Ordnung, was ich mache. Und ich denke, na, wenn nicht, dann hätte er ja irgendwie widersprochen. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Ich habe oft gedacht, wenn ich jetzt ganz alleine wäre, dann wäre es mir, glaube ich, nochmal wesentlich schwerer gefallen.
Sie haben also Ihren Vater dann in ein Pflegeheim in Ihrer Nähe nach Berlin geholt. In dem Buch, ist mir zumindest aufgefallen, sagen Sie dann das Pflegeheim, das sich Residenz nennt.
Ja.
Das ist Ihnen wichtig, das jedes Mal noch zu betonen, weil das klingt viel toller, als es ist.
Das Pflegeheim hieß Residenz und wir haben es immer nur so genannt. Ich konnte bis zum Tod meines Vaters und mein Bruder auch nicht das Wort Pflegeheim nicht aussprechen. Und das hängt eben auch mit Scham- und Schuldgefühlen zu tun. Ich habe mich gefragt, natürlich hätte ich zu meinem Vater zurückkehren können, in sein Elternhaus. Dort gab es mein Kinderzimmer noch. Dort stand noch das Bett, das er für mich dahingestellt hat. Und hätte ich für ihn sorgen können, mit meinem recht flexiblen Beruf als Schriftsteller hätte ich das machen können. Aber ich hätte dann irgendwann gar nicht mehr arbeiten können, weil man sich rund um die Uhr wirklich um einen Menschen mit fortgeschrittener Demenz kümmern muss. Sie haben keine ruhige Minute mehr. Und ich hätte vor allem mein soziales Leben, ich lebe mit meinem Partner in Berlin, habe da einen Freundeskreis, ein soziales Leben, das hätte ich auf unbestimmte Frist hinter mir lassen müssen. Ich hätte im Prinzip zu einem recht zurückgezogenen, einsamen Leben zurückkehren müssen, wie mein Vater das hat. Und ich hatte Sorge, dass wir dann beide vereinsamen in dem Haus und beide depressiv werden. So habe ich ihn nach Berlin geholt. Aber das schlechte Gewissen war dabei und ich weiß auch aus Rückmeldung, dass das ganz viele begleitet, die ihre Eltern ins Pflegeheim geholt haben, auch noch viele Jahre später. Und sicherlich hat das dazu beigetragen, dass wir uns in Berlin alle 1-2 Tage gesehen haben, ich sehr viel Zeit mit ihm verbracht habe und das Wort Pflegeheim haben wir nicht in den Mund genommen. Erst als mein Vater dann gestorben war und der Pfarrer fragte, was kann ich denn über ihn sagen? Da ist mir das aufgefallen, welche schambehafteten Themen es da gab. Die Demenz an sich, dann ein Elternteil ins Pflegeheim geholt zu haben. Oder wir sind auf dem Dorf aufgewachsen, da einen schwulen Sohn zu haben, was damals in den 90er Jahren, meine Mutter war da Grundschullehrerin, das war alles nicht einfach. Da hat niemand ausdrücklich drüber gesprochen in dem Dorf. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe selbst eine kleine Beerdigungsansprache geschrieben und habe alle diese Themen ganz explizit angesprochen. Und sie sind in dem Ort zum ersten Mal so deutlich öffentlich angesprochen worden. Und natürlich hatte niemand ein Problem mit irgendwas in dem Dorf. Die Leute haben alle sehr freundlich und positiv reagiert. Aber allein der Umstand, dass man da so deutlich nicht drüber gesprochen hat, zeigt, wie schambehaftet das ist. Und seit diesem Moment kann ich das Wort Pflegeheim auch sagen und das Pflegeheim ein Pflegeheim nennen.
Bis zum Tod seines Vaters hat sich SWR1 Leutegast Volker Kitz um ihn gekümmert. Jetzt ist das eine Erfahrung, die Sie kein zweites Mal mehr machen werden. Was für Erkenntnisse nehmen Sie mit trotzdem?
Ich habe am Anfang gesagt, es war für mich, viele Dinge waren unerwartet. Und das ist die Erkenntnis, die ich habe, dass ich auf vieles nicht vorbereitet war, obwohl es eigentlich vorhersehbar war. Und das wäre schon vermeidbar gewesen. Und das hatte viele Gründe. Das hatte Gründe, dass man es nicht wahrhaben wollte. Das hatte eben Gründe der Scham und Schuld. Viele Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben. Und all das hat mich eben dazu veranlasst, diesen Text dann wirklich auch als Buch zu veröffentlichen. Es ist zum einen ist das Buch ein Umgang mit der eigenen Unzulänglichkeit, mit der eigenen, mit dem eigenen schlechten Gewissen auch, vielleicht nicht genug getan zu haben. Aber ich möchte auch mit der Geschichte eben sagen, wie es ist und Leuten die Möglichkeit geben, rechtzeitig sich damit in realistischer Weise zu befassen. Denn ich habe ja schon gesagt, also so einen lustigen Film über Demenz und alte Eltern anzuschauen, das vermittelt kein realistisches Bild. Das ist ein Unterhaltungsfilm.
Das stimmt. Also das heißt, Ihr Buch Alte Eltern geht dann gerade auf die Generation der zwischen 20- und 40-jährigen Menschen, die ihre Eltern dann dementsprechend im Alter haben, wo man weiß, jetzt ändert sich dann irgendwann auch in den meisten Fällen etwas.
Das ist sehr interessant. Also eigentlich war das Buch gedacht für die Generation X, der ich auch angehöre. Das sind so die zwischen 40- und 60-Jährigen, weil wir dachten, deren Eltern werden jetzt langsam alt. Und die lesen das auch in der Tat eifrig. Es sind auch ein paar Jüngere dabei, die es vielleicht bei ihren Großeltern sehen. Womit ich aber gar nicht gerechnet hatte, war, dass auch viele Leute jenseits der 70 und jenseits der 80 das Buch lesen. Und für die ist das doppelt interessant. Mhm. Die reflektieren das Verhältnis zu ihren eigenen Eltern, die manchmal schon seit vielen Jahren tot sind, manchmal aber auch noch leben, und zu ihren erwachsenen Kindern. Das war für mich eine überraschende Entwicklung, mit der ich so gar nicht gerechnet hätte.
Wie gehen Sie das für sich selber weiter an? Es gibt ja dann auch so Punkte, Patientenverfügung, ist die bei den Eltern schon vorhanden, muss die aufgesetzt werden? Handhaben Sie das in Ihrem Leben jetzt anders, mit der Erfahrung, die Sie mit Ihrem Vater gemacht haben?
Also die Patientenverfügung war da bei meinem Vater, die war auch sehr klar. Trotzdem fiel es mir sehr schwer, die anzuwenden. Da schreibe ich auch drüber. Mhm. Zweimal hatte ich große Probleme, sie dann umzusetzen. Ich habe jetzt auch eine sehr klare Patientenverfügung gemacht. Aber die Erfahrung hat mir auch gezeigt, dass die arme Person, die das dann halt mal in Händen hält, dass das nicht so einfach ist. Aber was man eben schon machen kann, ist, sie zu haben, die Patientenverfügung. Aber es ist natürlich auch nicht so leicht, diese Situationen, die da beschrieben sind, sich für sich selbst auch vorzustellen. Also ich weiß noch, wie wir mit unserem Vater das ausgefüllt haben, ne? Und der hat das so angekreuzt und ausgefüllt wie so den Aufnahmeantrag eines Sportvereins. Und mein Bruder und ich haben gesagt, hast du dir das gut überlegt? Und er hat gesagt, ja, da steht doch im Prinzip, dass ich nicht leiden will. Wer will das schon? Mhm. Und das stimmt, aber er hat letztlich doch am Leben gehangen. Er wollte leben, obwohl er oft sterben wollte. Und wenn er erfahren hat, dass mit seinem Herz was nicht in Ordnung ist, dann hat er Angst bekommen. Also er wollte leben. Und das war doch auch eine wichtige Erkenntnis, dass vielleicht am Ende oder wenn wir in der Situation sind, wie die anders wahrnehmen, als wir sie uns heute vorstellen.
Das Thema älter werdende Eltern, die Pflege möglicherweise der Eltern, das ist eines, was die SWR1-Hörerinnen und Hörer sehr beschäftigt. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Ich habe eine Mail mir schon mal rausgenommen von Steffi aus Freudenstadt. Sie fragt nämlich, inwieweit haben Sie selbst Vorsorge getroffen, was das Altern und Bedürftigkeit dann angeht? Also sind Sie da dann besser vorbereitet, nicht nur alleine durch die Patientenverfügung?
Ja, die Patientenverfügung alleine macht's nicht. In der Tat habe ich natürlich mich dann das auch gefragt. Also das ist letztlich das letzte Kapitel meines Buches, als mein Vater dann gestorben war, beerdigt war. Dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit mir? Denn mein Vater hat mal in einem Moment erstaunlicher Ehrlichkeit zu mir gesagt, das ist doch ganz normal, dass die Kinder sich um die Eltern kümmern. Und dann habe ich ihn gefragt, wer soll sich denn mal um mich kümmern? Ich habe nämlich keine Kinder. Und dann hat er mich ganz erstaunt angeschaut. Und natürlich habe ich dann darüber nachgedacht. Und für mich ist die Lösung so, dass Kinder ja auch keine Garantie sind. Also das in dem Pflegeheim, da haben mir Ärzte gesagt, wissen Sie, es gibt Leute, die haben 5 Kinder und wenn die Eltern hier sind, dann ist trotzdem keiner da. Also Ich glaube, was ich für mich rausgefunden habe, ich denke, es ist wichtig, dass wir im Leben vielleicht einen Menschen finden, der Mitgefühl mit mir hat, dem es schlecht geht, wenn es mir schlecht geht, der echtes Mitleid hat, denn dann ist das für diesen Menschen ein Antrieb, was zu tun und mir zu helfen. Es ist gar nicht so einfach, diesen einen Menschen zu finden. Ob das dann ein Kind ist, die Partnerin, ein Nachbar, eine Freundin oder ein entfernter Bekannter, das ist letztlich gar nicht so wichtig. Aber diesen einen Menschen finden, ich glaube, das ist eine wichtige Altersvorsorge.
Haben Sie den Menschen gefunden?
Ich hoffe, ja.
SWR1-Hörerin Petra aus Heidelberg hat geschrieben, ging um den Punkt in unserem Gespräch, dass der Hausarzt ihres Vaters gesagt hatte, einmal bitte zum Neurologen. Und da hat sich Petra gemeldet und hat geschrieben, toll, wenn der Arzt aufmerksam ist und sogar aktiv wird. Mich hat der Hausarzt meines Vaters, den ich in vergleichbarer Situation Hilfe suchen konsultiert habe, abgespeist mit, wie alt ist Ihr Vater? Ach, da darf man auch schon mal ein bisschen vergesslich werden. Das ist natürlich dann definitiv zu wenig.
Das ist zu wenig. Also einerseits wird man natürlich vergesslicher, aber man muss als Hausarzt schon die Zeichen auch deuten können dann, oder sollte das auch ehrlich sagen.
Aber ich weiß es aus der eigenen Familie, der Gang zum Neurologen, der ist ja dann auch nochmal ein recht harter. Ne? Auch da zu sagen, also ich glaube von meinem Vater gab es den Satz, ich bin doch nicht bekloppt, warum soll ich zum Neurologen gehen?
Ja genau, so hieß das bei uns auch und dann konnten wir ihm sagen, dann geh doch wenigstens mal hin, um dir bescheinigen zu lassen, dass alles in Ordnung ist und irgendwann hat er das gemacht dann.
Katrin Kutter aus Rammingen hat geschrieben, lieber Herr Kitz, ich finde es bewundernswert, wie Sie mit dem Thema Alter, Pflege und Demenz umgehen. Seit 2 Jahren pflege ich meinen Mann, 24/7. Ich habe nie nachgefragt, was wird. Jetzt haben wir eine besondere Zeit und ich stehe an meinen persönlichen Grenzen. Sie haben mir heute sehr geholfen. Danke dafür. Zeigt also, dass Sie da den Nerv tatsächlich treffen. Petra Spannagel-Nau aus Kirchheim-Teck hat geschrieben, einen wunderschönen guten Tag. Eine Frage habe ich aber eine Bemerkung am Rande. Mir ist das Schicksal von dementen Eltern erspart geblieben. Dennoch holt mich Herr Kitz emotional an einem Punkt ab, den ich selbst bei mir gar nicht kannte. Und er hat mich auch eher ungewöhnlich zu Tränen gerührt. Und darum geht's ja auch. Es ist nicht ein Buch über demente Eltern, sondern es ist ein Buch über alte Eltern.
Alte Eltern, so heißt es. Und das sind viele Wiedererkennungseffekte jenseits der Krankheit, denke ich.
Claudia aus Obrichheim hat geschrieben, ich finde es so gut, dass Herr Kitz erwähnt hat, dass manche Filme die Demenz verharmlosen. Es gibt mit Sicherheit auch lustige Momente, aber zum größten Teil ist die Demenz für den Betroffenen selbst und die Angehörigen nur schlimm. Eine so entwürdigende Krankheit, bei der man nicht helfen kann und hilflos gegenüber sitzt. Mitzubekommen, wie der geliebte Mensch geistig und bei meiner Mutter auch körperlich so schnell abbaut, schreibt sie, ist furchtbar. Meine Mutter hatte sehr darunter gelitten. Und die Filme tatsächlich, die das Verharmlosen, Verniedlichen, die kennen wir alle und zeigen aber halt auch wirklich nur überspitzt einen Teil.
Ja, die haben ihre Berechtigung, sind Unterhaltungsfilme. Was mich immer stört, ist, wenn so getan wird, ach, zum Glück ist mein Vater dement geworden, da gab es noch lustige Momente. Also ich finde, die Demenz ist verzichtbar. Aber wenn sie da ist, müssen wir natürlich damit zurechtkommen.
Marianne Groß hat geschrieben, höre im Auto eure Sendung mit Herrn Kitz. So toll, danke dafür. Kenne viele Situationen aus dem Erleben mit meiner Mutter. Aus dem Auto, da der Hinweis, sollte man vielleicht, war wahrscheinlich eine Sprachnachricht, die diktiert wurde, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist. Und Julia aus Stuttgart hat geschrieben, lieber Herr Kitz, ich habe Ihr Buch erst vorgestern zu Ende gelesen. Es hat mich sehr berührt und ich konnte sehr befreit weinen. Danke dafür. Befreit weinen?
Befreit weinen, das habe ich so noch nie gehört und das rührt mich auch, wenn ich sowas höre, dass das den Menschen ermöglicht, ihre eigenen Emotionen da reinzulegen in das Buch.
Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren in SWR1 Leute.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.